Diesen Text wiederholte Iwajiro wieder und immer wieder, vermutlich mit den Niederwerfungen verbunden, die in der letzten Zeile genannt werden. Und auch andere Zeremonien, durch die er hoffte, vom Leiden frei zu werden, übte er mit einer Inbrunst, die ja fast grimmig entschlossen war. Und eines Tages dann macht er die Probe aufs Exempel. Er will jetzt wissen, na, hat's denn was gebracht? Und er legt einen Eisenstab ins Feuer, facht dieses Feuer mächtig an, bis der Eisenstab glüht, und dann greift er mit der Hand hinein und verbrennt sich. Und sieht daraus, dass all dieses leere Rezitieren der Texte überhaupt nichts gebracht hat. Und ein großer Zweifel erfasst ihn. Was soll ich tun, wenn nicht mal das, was die Meister der Vergangenheit betont haben, was meine Lehrer, was die Priester meiner Familie betonen, wenn das nicht hilft, was kann ich dann tun? Wie kann ich verhindern, selber in solch leidvolle Umstände zu geraten? Und er setzt bei seinen Eltern durch, er ist 15 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, dass er in einen Tempel eintreten kann und Mönch werden kann. Und er tritt ein in den Tempel Shōinji, ganz in der Nähe seines Heimatortes, ein Tempel der Rinzai-Schule des japanischen Zen-Buddhismus. Er wird auf sehr unkonventionelle Art ordiniert, ohne dass die üblichen Rituale ausgeführt werden, und erhält den Namen Eikaku, was Weisheitskranich bedeutet. Eikaku spricht auch an auf den vollständigen Namen des Tempels, in den er eingetreten ist. Das ist der Tempel auf Deutsch Kranichhainberg, und Eikaku also ist der Weisheitskranich vom Kranichhainberg. Das Leben im Tempel enttäuscht ihn sehr bald. Wie üblich zu der Zeit in Japan besteht die Übung in akademischen Studien. Texte werden gelesen, man redet drüber, man versucht es begrifflich klar zu kriegen, man versucht zu klassifizieren, genau zu analysieren, aber die Übung ist nicht lebendig. Sie scheint ihm keinen Fortschritt zu bringen. Zugleich zweifelt er an den Geschichten und Parabeln des Weißen Lotus-Sutra, mit denen er aufgewachsen ist. Und so sehr er sich bemüht, so sehr er versucht, einen Weg zu finden, gerät er doch immer mehr in eine Krise, die sich schließlich zuspitzt, als er eine Geschichte liest von einem frühen chinesischen Meister, eine Geschichte über Ganto, einen Meister, der im 9. Jahrhundert lebte. Von diesem Meister heißt es, dass der Tempel, in dem er sich befand, eines Tages überfallen wurde. Banditen kamen und alle Mönche flohen, aber Ganto blieb dort. Ganto blieb sitzen. Und er blieb auch unbewegt sitzen, mit völlig stiller Miene, ohne sich zu rühren, als er von einem der Banditen mit einem Speer erstochen wurde. Aber in diesem Augenblick stieß er einen gewaltigen Schrei aus, der meilenweit zu hören war. Eikaku liest diese Geschichte und sie stürzt ihn in Verzweiflung. Was, wenn Ganto, das geistige Genie des alten China, wenn nicht mal er in Ruhe sterben konnte, wenn selbst er aus Angst vor dem Leiden, aus Angst vor dem Tod einen so gewaltigen Schrei ausstieß? Wie soll dann ich, armes Würstchen, ich, der ich in meiner Übung überhaupt nicht weiterkomme, wie soll dann ich frei werden? Wie soll dann ich ruhig sterben können? Das scheint in ihm vorgegangen zu sein. Und es scheint, dass er nicht wusste, dass Ganto lange vor seinem Tod prophezeit hatte, dass er mit einem gewaltigen Schrei sterben würde. Eikaku also ist in Verzweiflung. Der Sinn weiterer Übung scheint ihm völlig fraglich geworden zu sein. Er begibt sich auf die Wanderschaft, geht von Tempel zu Tempel. Er macht alle möglichen Versuche, geht mal ins weltliche Leben zurück, versucht sich in Kalligraphie, versucht sich in volkstümlichen Dichtungen, geht wieder in Tempel zurück, hin und her, und weiß einfach nicht, was er tun soll. Es scheint alles keinen Sinn zu haben. Eines Tages, er ist gerade in einem Tempel, nimmt er teil, als wie in Japan, ich glaube auch heute noch üblich, alljährlich die Bücher gelüftet werden. Das heißt, alle Bücher werden rausgetragen an die Sonne und gelüftet. Und Ikkaku ruft die Buddhas an, steht mir bei, gebt mir einen Hinweis, was ich tun soll, und er greift aufs Geratewohl irgendein Buch heraus, schlägt es auf und liest eine Geschichte, wieder eine Geschichte über einen chinesischen Mönch, Sai Soku. Ein Mönch, der anscheinend in ganz ähnlicher Weise wie Ikkaku fragte und wissen wollte und ähnlich verzweifelt war, ähnlich drängend war in seiner Suche. Dieser Mönch Sai Soku saß in einer eisigen Nacht in Meditation, offenbar Nacht für Nacht, es war eiskalt. Er meditierte, alle um ihn herum waren eingeschlafen. Und er reflektierte bei sich selber, das Licht der frühen Meister strahlte hell, wenn sie übten. Bei mir ist nichts zu sehen. Ich vertue mein Leben. Niemand wird von mir hören. Niemand nützt es etwas, wenn ich die Wahrheit nicht wirklich finde. Wenn ich nicht durch zur Wahrheit durchstoße. Und um wach zu bleiben, weil auch ihn drohte, die Müdigkeit zu überkommen, bohrte er sich eine spitze Ahle in den Schenkel, um von dem Schmerz wach zu bleiben. Und wir hören ein bisschen, wir spüren vielleicht schon ein bisschen, was für eine Art Zeitgenosse Ikkaku gewesen sein muss, denn er war restlos begeistert. Er sagte, das ist Übung. Und gewann eine ganz tiefe Inspiration aus dieser Geschichte und den Entschluss, unbedingt weiterzuüben. Als 21-Jähriger beginnt er mit der Koanübung und er erhält von seinem Lehrer den berühmten Koan, die erste Barriere des Zen, mit dem die meisten Zen-Schüler zuerst konfrontiert werden, den Mukwan. Yoshu wurde einmal von einem Mönch gefragt, hat ein Hund die Buddha-Natur? Yoshu antwortete, Mu. Mu bedeutet übersetzt nichts. Ikkaku versucht, sich ganz in diesen Koan zu versenken. Er versucht, alles Wissen, alle vorgefasste Meinung, alle Erfahrung, alles Denken, jede Kategorie zurückzulassen, loszulassen und eins zu werden mit dem Koan, ganz Mu zu werden. Es gelingt ihm nicht. Er versucht es immer wieder. Es geht bei der Koanübung nicht darum, mit irgendwelchen interessanten, sophistischen Gedanken anzukommen. Sondern es geht darum, der Koan ist ein Mittel, ist gedacht als ein Mittel, unmittelbar, direkt zur Wahrheit durchzustoßen, die Grenzen des eigenen Geistes zu sprengen, den Geist so um Mu zu sammeln, dass nichts anderes als Mu da ist und die Wahrheit unmittelbar erscheint. Es geht um das direkte Sehen der Wirklichkeit, so wie sie ist. Und Ikkaku versucht, ganz Mu zu werden. Und immer wieder scheitert er. Er kann nicht bei Mu bleiben. Es gelingt ihm nicht, die erforderliche Sammlung zu erreichen. Immer wieder schwindet Mu aus seinem Bewusstsein. Er macht immer neue Versuche, gerät immer neu in Verzweiflung. Und es geht über Jahre, offenbar über 3 Jahre lang, er versucht mehr und mehr, sich zu zwingen, nichts als Mu zu sein. Und dann eines Tages, endlich, scheint es, ist es soweit. Er berichtet darüber später, als 60-Jähriger, und ich möchte das gerne vorlesen. Im Frühling meines 24. Jahres befand ich mich im Kloster Eganji in der Provinz Echigo in angestrengter Übung. Ich schlief weder nachts noch tags. Ich versäumte gleichermaßen zu essen und auszuruhen. Da stand plötzlich der große Zweifel vor mir. Ich fühlte mich wie festgefroren auf einem Eisfeld, welches sich über tausende von Meilen erstreckte. Eine große Reinheit erfüllte meine Brust, und ich konnte weder vor noch zurückgehen. Ich war wie von Sinn, ohne Absichten und ohne Zweck, und da war einzig Mu. Obwohl ich im Vorlesungsraum saß und den Vortrag des Meisters lauschte, schien es, als hörte ich ein Gespräch aus der Ferne von außerhalb der Halle. Zu Zeiten fühlte es sich an, als schwebte ich durch die Luft. Dieser Zustand dauerte mehrere Tage an. Dann hörte ich plötzlich den Klang der Tempelglocke und war auf einmal verwandelt. Es war, als ob eine Eisdecke zersprang oder ein Jadeturm einstürzte. Plötzlich war ich wieder bei Sinnen. Ich empfand, dass ich selber wie Ganto war, der durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gar keinen Verlust erlitten hatte, obwohl er doch von Banditen erstochen worden war. Alle meine früheren Zweifel schwanden wie schmelzendes Eis. Und laut rief ich aus: Wunderbar, wunderbar. Es gibt keinen Kreislauf von Leben und Tod, den man durchlaufen müsste. Es gibt keine Erleuchtung, die anzustreben wäre. Die 1700 Koans der Überlieferung haben nicht den geringsten Wert. Mein Stolz stieg auf wie ein königlicher Berggipfel, mein Hochgefühl wallte wie die Flut. Insgeheim dachte ich, niemand hat in den vergangenen 200 oder 300 Jahren einen so gewaltigen Durchbruch erlebt wie ich. So schmückte ich mich denn mit meiner großartigen Erleuchtung und machte mich auf in die Provinz Shinano. Das schrieb der 60-jährige Hakuin über den 24-jährigen Ekaku.